am Krankenbett, dass du mit mir dort gebetet hast und dass du auch nachher noch für mich weiterhin gebetet hast. Mir geht es soweit wieder gut und ich darf nach Hause gehen. So habe ich vor einigen Wochen eine WhatsApp-Nachricht erhalten von einem ehemaligen Studienkollege. Und wir hatten uns schon Jahre nicht mehr gesehen. Wir hatten früher, wie man das so als Studenten macht, eine WG miteinander geteilt. Und da macht man so wunderschöne Erlebnisse und Erfahrungen. Und wir haben uns aber dann ein bisschen aus den Augen verloren. Und er hat angerufen und hat gesagt, du, ich liege in der Uniklinik in Heidelberg und ich habe gehört, du bist jetzt Pastor in der FEG Heidelberg. Willst du mich mal besuchen? Und ich war so überrascht und davon angetan und habe das getan. Und warum erzähle ich euch diese Begebenheit? Weil ich euch mit hineinnehmen möchte in die Kraft der Fürbitte. Persönliches Gebet ist ja gerade so auch das Thema in Tiefgänger in unserer Gemeinde für die nächsten oder für diesen Monat noch. Gleichzeitig hat es mich aber auch an meine alte Studienzeit erinnert mit diesem Kommilitonen. Und dabei ist mir folgender Satz wieder eingefallen, auch zum Thema Fürbitte. Und Matthias, ich möchte dich bitten, dass du uns einmal zeigst. Und ich möchte ihn euch ein klein wenig illustrieren anhand von diesem kleinen Bild. Paul Deitenbeck, der Mann ist schon fast 20 Jahre tot, aber er hat eine Theologiegeneration, zumindest auch mich persönlich geprägt. Und ich kann alles nur empfehlen, was er geschrieben hat oder was ihr von ihm hört. Er ist wirklich ein sehr guter Theologe gewesen an dieser Stelle. Und er hat einmal zur Fürbitte diesen Satz geprägt. Fürbitte ist Fernwirkung über den Thron Gottes in das Leben anderer Menschen hinein. Und dazu dieses kleine Bild. Also hier wären du und ich, hier sind die Fürbitter. F, die Fürbitter. Und wir haben vor wenigen Wochen über ein Gebetsteam gesprochen, wo man sich zusammentut. Und eins wird in dem, worum man Gott bitten möchte. Man kann es alleine tun, als Fürbitter unterwegs sein, aber auch natürlich in einem Team. Und jetzt würde Paul Deitenbeck sagen, in der Bibel, von der Bibel verhält es sich so, dass Fürbitter über den Thron Gottes, und das finde ich das Schöne an dem Satz, dass wir Gott da einen Blickpunkt bekommen, wer er ist und wo er ist. Wir haben es eben gerade auch gesungen, vor dem Thron Gottes, und du bist der Heilige und zu deinen Füßen fühle ich mich wohl. Gott dort oben, er ist der Heilige. Und der Heilige, das hat etwas Schönes, die Herrlichkeit Gottes, die Schönheit Gottes, die da ausstrahlt. Aber die Herrlichkeit hat auch etwas Bedrohliches, weil wir in unserer Unreinheit, in unserer Schuldbehaftigkeit dort nicht bestehen können. Wenn die Engel schon sich mit Flügel bedecken müssen, wenn sie rufen, heilig, 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 um vor der Schönheit nicht, der Herrlichkeit Gottes nicht aufgefressen zu werden, sage ich mal, wie viel mehr, wie Jesaja dann, wehe mir, ich vergehe, wenn ich die Herrlichkeit Gottes intrifft. Gott ist der Heilige, aber als der Heilige ist er gleichzeitig ja auch unser Vater, der seine Kinder liebt und der es gut mit dir und mit mir meint. Und er sitzt als Vater, Gott sitzt als Vater auf dem Thron. Und er ist aber auch, und das habe ich bei David in dem Psalmen immer wieder festgestellt, der Allmächtige. Der auf dem Thron sitzt, ist der Allmächtige. Das heißt, es ist der, der den Überblick hat über unsere Situationen. Er hat den Durchblick, er hat den Einblick, er hat den Weitblick, er hat den Ausblick. Und was wir sonst noch für Blickarten der hat, die wir alle so nicht haben. Und wie schön das also Fürbitte heißt, über den Thron Gottes, den heiligen Gott, den Vater, der es gut mit uns meint und ganz persönlich und zärtlich zu uns ist, aber auch der Allmächtige, der alle Macht hat, Dinge zu verändern. Und so ist Fürbitte Fernwirkung mit einer Auswirkung, da wirkt sich etwas aus, in das Leben anderer Menschen hinein, die dir vielleicht auf dem Herzen liegen, die dir wichtig sind. Und das sind dann die Segensträger der Fürbitte. Das heißt, wenn ich in meinem Gebetskämmerlein zu Hause mir vorstelle, ich sitze hier in diesen paar Quadratmetern in meinem Zimmerlein, wie es Jesus ja sagt, schließe die Tür ab und bete zu dem Vater. Und dann mache ich mir den Thron Gottes bewusst. Und dann hat mein Fürbittegebet dort in meinem Gebetskämmerlein eine Fernwirkung. Und jetzt möchte ich euch mal bitten, wo wohnt die Person, die am Herzen liegt, am weitesten weg? Stell dir das mal vor. Bei mir ist es so, das sind meine Schwiegereltern in Paraguay. Aber das heißt, wenn ich in Lingenheim-Hochstetten, wo ich wohne, in meinem kleinen Gebetskämmerlein, dort bete, über den Thron Gottes, dann hat es eine Auswirkung in das Leben meiner Schwiegereltern, die in Paraguay wohnen und wo ich den ganzen Tag reisen müsste, bis ich überhaupt zu ihnen kommen könnte. Faszinierend, oder? Was das Gebet ausrichten kann über den Thron Gottes in das Leben anderer Menschen hinein. Und ich möchte uns heute Morgen da mal mit hineinnehmen. Und ich möchte jetzt schon sagen, nach dieser Predigt soll auch noch Raum sein, dass ihr hier vorne einfach erzählen könnt, wo ihr persönlich etwas erlebt habt. Persönlich erlebt habt als Fürbitter. oder persönlich erlebt habt, als die, die Fürbitte genossen haben und sagen, genau da habe ich was erlebt an dieser Stelle. Und da möchte ich Gott Danke geben und das möchte ich, dass meine Geschwister in der Gemeinde das wissen. Aber zunächst wollen wir einmal uns mit hineinnehmen lassen in die Bibel. Ich möchte uns 5 wirkungsvolle Beter, Fürbitter aus der Bibel vorstellen. Und wenn ihr sagt, 5, das ist eine ganze Menge, ja, aber wir gucken, dass wir das kurzweilig miteinander so durchkommen. Rechnen wir noch mit der Macht der Fürbitte, Abenteuergebet? Erwarten wir noch, dass von dem Thron Gottes aus etwas geschieht in unser Leben hinein und in das Leben anderer Menschen hinein? Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen von Tanya Gray. Es ist aufgeschrieben in dieser Geschichte, die heißt Ein Lied in der Nacht und da geht es um einen roten Regenschirm. Vielleicht kennt der ein oder andere schon diese Geschichte. Auf jeden Fall ist im Mittleren Westen eine kleine Gemeinde, ein kleiner Ort. Und wir können es nachvollziehen, seit dem letzten Hitzesommer, die Trockenheit dauert dort schon eine gefühlte halbe Ewigkeit. Und die Bauern wissen sich einfach nicht mehr zu helfen, wie sie ihre Felder bewässern können, sodass sie am Ende auch diese Frucht mit nach Hause nehmen können, dass sie die Ernte ertragreich ist. Und das Problem wird immer drängender. Und die Gemeinde hat sich endlich entschlossen, Fürbitte zu tun. Und man stellt einen Raum zur Verfügung, eine Gebetsversammlung wird einberufen und die Leute strömen auch ins Gemeindehaus, immer wenn die Not groß ist, kommen die Leute zum Beten. Und so war das dort auch. Und dann sitzen alle so wie hier in einer Reihe, das Gemeindehaus ist voll und dann schaut der Pastor so durch die Reihen und dann bleibt sein Blick bei einem kleinen Mädchen in der ersten Reihe hängen. Und warum bleibt es bei ihm der Blick bei dem kleinen Mädchen hängen? Nun, neben ihr lag ein roter Regenschirm. Und in diesem Augenblick dämmert es dem Pastor an dieser Stelle. Die anderen, die lieben Geschwister, die waren alle gekommen, um für den Regen zu beten. Aber das kleine Mädchen war gekommen, um Gottes Antwort zu realisieren und wahrzunehmen. Deshalb hat sie den roten Regenschirm mitgebracht. Und wisst ihr, das macht oft den Unterschied. Habe ich noch eine Erwartung an die Fürbitte? Rechne ich noch, dass über dem Thron Gottes etwas geschieht, dass etwas passiert? Roten Regenschirm. Einfach mal so mitnehmen. Also für nächsten Wochenende brauchen wir Sonnenschein. Bringt einen Sonnenschein mit, einen Sonnenschirm mit, gell? Und kein Regenschirm an dieser Stelle. Ja, und jetzt möchte ich uns mal mit hineinnehmen in wirkungsvolle Beter in der Bibel. Es sind 5 Stück an der Zahl und sie kommen alle in der Bibel vor. Und du und ich, wir kommen auch drin vor, spätestens bei der Nummer 5. Also vielleicht müsst ihr euch ein klein wenig gedulden, aber ich verspreche euch, dass ihr schon bei den ersten 4 Betern auch ein Stück weit wiederfinden werdet. Okay? Gut, fangen wir mit dem ersten an. Der erste wirkungsvolle Fürbitter ist Abraham. Und da lesen wir aber, Abraham blieb stehen vor dem Herrn. Schon das ist eine wunderbare Aussage. Er blieb stehen vor dem Herrn. Er trat herzu und sprach, willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du sie umbringen und den Orten nicht vergeben, um 50 Gerechter willen, die darin wären? Gott, das sei ferne von dir, dass du das tust. Man kann nicht über Fürbitte predigen, ohne diese Geschichte nicht zu erwähnen oder mit hineinzunehmen, diese Begebenheit. Hier wird Abraham als ein Mann geschildert, der in der Fürbitte bis an die Grenzen des Möglichen geht. Manche würden schon sagen, das hat einen Touch des Unverschämten. Und das kann man gut nachvollziehen, wenn man diese Geschichte kennt und auch liest. Aber erstaunlich, wie er mit Gott verhandelt, wie er regelrecht mit Gott feilscht, wie er nicht locker lässt. Und er bittet um eine Stadt, ihr Lieben, Sodom. Und das waren, ich sag's mal ganz kurz, in dieser Stadt verkommene Typen, sexuell perverse Leute, durchtriebene Menschen, gottlose Zeitgenossen, okkult behaftet und belastet. Und Gott hat sich das eine lange Zeit angesehen, hat gesagt, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss, ich werde diese Stadt vernichten. Und Gott teilt Abraham seinen Entschluss mit, als sie so miteinander unterwegs sind. Gott ist in Zwiesprache mit Abraham und Abraham hört auf Gott. Orientierung. Und als Abraham das vernimmt, in diesem Moment wandelt sich Abraham zu einem unnachgiebigen Fürbitter. Er blieb vor dem Herrn stehen. Das heißt, er bittet Gott, jetzt machen wir mal Halt. Er stellt sich ihm in den Weg, könnten wir auch sagen. Er will Gott von seinem Vorhaben abbringen und er ergreift das Wort, so wie wir es hier gerade eben gelesen haben. Und Gott selber? Gott weist ihn nicht in die Schranken. Er geht vielmehr drauf ein. Das heißt, Gott lässt sich auf Fürbitte ein an dieser Stelle. Und sie handeln dann vielmehr. Und Abraham merkt plötzlich, Mensch, 50 ist zu hoch gegriffen. Das könnte schief gehen. Dann handelt er runter. 45, ich nenne euch die Zahlen, 30, 20, zuletzt sind sie bei 10. Mein Herr, sagt Abraham, jetzt werd bitte nicht zornig, so steht's hier. wenn ich zum Schluss meiner Bitte noch einmal vorspreche. Aber was wirst du tun, wenn dort nur 10 unschuldige Menschen wohnen? Und Gottes Antwort: Wieder versprach Gott ihm, die 10 werden verschont bleiben und ebenso die ganze Stadt. Nachdem er dies gesagt hatte, ging er weiter und Abraham kehrte zu seinem Zelt zurück. Was für ein denkwürdiges Beispiel für die Kraft der Fürbitte ist uns hier gegeben. Der zweite, ein wirkungsvoller weiterer Fürbitter in der Bibel, Mose. Mose ging zum Herrn, lesen wir 2. Mose 32. Mose ging zum Herrn zurück und sagte: Ach, dieses Volk hat eine schwere Sünde begangen. Einen Gott aus Gold haben sie sich gemacht. Bitte, vergib ihnen. Wenn du ihnen aber nicht vergeben willst, dann streich auch mich aus deinem Buch, in dem du die Namen der Menschen aufgeschrieben hast, die zu dir gehören. Also ich finde schon beim Lesen oder beim Hören, finde ich das sehr beeindruckend, wie Mose hier in die Bresche springt für sein Volk, das in schwere Schuld gefallen ist. Und gerade in Krisensituationen betet er für sein Volk, so auch hier. Mose war ja 40 Tage lang weg. Nicht, da könnte sich sagen, und hat ja dort die 10 Gebote empfangen auf dem Berg und kam dann zurück. Und in dieser Zeit ist das passiert, dass das Volk sich versündigt hat und das goldene Kalb begossen hat. Jetzt könnte Mose sagen, jetzt bin ich mal einen Monat weg, ihr Lieben. Und schon tanzen die Mäuse auf dem Tisch, oder besser gesagt, tanzt ihr ums goldene Kalb herum. Und er bittet Gott: Herr, vergib deinem Volk, vergib uns. Und wenn du es nicht tun willst, dann streich bitte auch meinen Namen aus dem Buch der Lebendigen, die bei dir aufgeschrieben sind. Gott war darüber so erzürnt, dass er diese Generation vernichten wollte und wollte mit Mose und seinen Nachkommen neu anfangen. Aber Mose hat gesagt: Nein, dann fang auch bitte mit mir und meinen Nachkommen nicht neu an, sondern sind wir alle in einem Boot. Und hier setzt Mose mit seinem Fürbitterdienst ein. Und hier zeigt sich sein priesterliches Herz, ihr Lieben. Das priesterliche Herz von Mose wird hier deutlich. Er liebt Gott. Und er liebt auch das Volk Gottes, auch wenn es ihm schwer zu schaffen gemacht hat, wenn sie sich auch hier versündigt haben. Er ist erschüttert über die Situation und er rechnet mit der Kraft der Fürbitte. Und dann hält Mose durch seine engagierte Fürbitte das angekündigte Gericht Gottes auf. Er hält das angekündigte Gericht Gottes über sein Volk auf. Und hier merken wir wieder auch an dieser Stelle, welche Kraft eine engagierte Fürbitte hat und wie es Gottes Herz erreichen kann. Und tut. Fürbitte ist Fernwirkung über den Thron Gottes in das Leben anderer Menschen hinein. Das haben wir jetzt bei Abraham gesehen, das haben wir bei Mose gesehen. Jetzt schauen wir den dritten wirkungsvollen Beter an. Es gibt übrigens noch viel, viel mehr wirkungsvolle Beter in der Bibel. Ich habe jetzt einfach nur mal ganz markante herausgenommen. Da kommen wir ganz kurz zu Paulus. Paulus hat nicht nur zur Fürbitte aufgerufen, ihr erinnert euch nicht, den Timotheus. Das Erste und das Wichtigste, wozu ich dich und die ganze Gemeinde aufrufe, ist, dass ihr betet. Betet für alle Menschen. Tut Fürbitte, das ist das Erste und das Wichtigste. Nein, Paulus hat es nicht nur dazu aufgerufen, er hat es auch selbst praktiziert. 2 kleine Beispiele. Römer 10, Vers 1. Liebe Brüder und Schwestern, ich wünsche mir sehnlichst und bitte Gott inständig, dass auch mein Volk gerettet wird. Römer 9 bis 11 ist die ganz großen Kapitel darüber, wie wird Gott heilsgeschichtlich mit dem alttestamentlichen Volk, mit Israel umgehen, mit seinem alten Bundesvolk. Wodurch jetzt das neue Bundesvolk aus Juden, aus messianischen Juden, Judenchristen und auch aus Heidenchristen entstanden ist. Wie wird Gott mit seinem alten Bundesvolk umgehen? Und Paulus ringt inständig um seine Landsleute. Er ist in Fürbitte für seine Landsleute und für seine Gemeinden. Er bietet inständig, sehnlichst. Das sind ja richtig starke Verben, wie wir das im Deutschen hier übersetzt haben. Und deshalb beten wir immer wieder für euch, sagt er hier, dass ihr mit Gottes Hilfe so lebt, wie man es von Menschen erwarten kann, die von ihm auserwählt sind. Wir bitten Gott, dass es nicht bei eurem guten Willen bleibt, sondern dass ihr auch Taten folgen lasst. Wir beten immer wieder für euch. Ich wäre gerne in der Gebetsschule beim Paulus dabei gewesen, als Missionsmitarbeiter, das hätte mich interessiert. Wie hat er das gemacht? In all diesen vielen Reisen, mit all diesen Widrigkeiten und diesen Umständen und dieser Sorge und Niederlagen und Erfolge im Gebetsleben, Fürbitte so dran zu bleiben. Aber es sind einprägsame Worte, die deutlich machen, Paulus war ein wirkungsvoller Fürbitter. Ihm war das wichtig, es war ein Herzensanliegen. Und er wusste auch, er ist auch in seiner Wirksamkeit vom Wirken Gottes abhängig in den Gemeinden. Aber jetzt kommen wir zum Fürbitter par excellence. Und es kann ja kein anderer sein als Jesus Christus selber. Das wäre Entschuldigt, wenn es hier die Nummer 4 ist, aber ihr werdet gleich merken, warum es nicht die Nummer 1 ist. Es hat auch keine Wichtigkeit jetzt in der Art der Fürbitter. Nicht? Also 4 ist nicht schlechter als 1. Nicht, dass da jetzt jemand auf andere Gedanken kommt. Aber Jesus Christus ist der Fürbitter par excellence. Zwei kleine Verslein. Ich bitte aber nicht für sie, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören und an mich glauben werden. Und das zweite ist dann ein Zeugnis von dem Johannes, dem Lieblingsjünger Jesu, der schreibt im hohen Alter, meine geliebten Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Sollte aber jemand Schuld auf sich laden, dann tritt einer beim Vater für uns ein, der selbst ohne jede Sünde ist, Jesus Christus. Bleiben wir ganz kurz bei dem ersten Vers, Johannes 17, Vers 20. Der ist ja entnommen aus dem hohen priesterlichen Gebet. Jesus ist dabei, sich von seinen Jüngern aus diesem irdischen Leben hier zu verabschieden. Und dann kommt es zu diesen Abschiedsreden und Abschiedsgebete, die uns im Johannesevangelium aufgeschrieben sind. Und dieses Fürbittegebet, dieses kleine Sätzchen, ihr Lieben, das ist an Dynamik, was Fürbitte anbelangt, und an der weitreichendsten Aussage, die je über Fürbitte geschrieben wurde, nicht zu übertreffen. Ich möchte euch ganz kurz erklären. Machen wir es mal ganz klar, was Jesus hier im Grunde sagt. Wer ist denn sie? Ich bitte aber nicht nur für sie. Wer ist sie? Sie sind seine damaligen Jünger. Das heißt, die mit ihm unterwegs sind, die er gerade vorbereitet auf den Abschied und was danach kommen wird. Ich bitte aber nicht nur für sie, das heißt, für diese kleine Schar der Jünger, die hier gerade um mich herum ist und die ich auf meinen Abschied vorbereiten, auf die Dinge, die danach kommen werden. Ich bitte nicht nur für sie, sondern ich bitte für alle. Und wer ist denn alle? Für alle, die durch ihre Worte von mir hören und an mich glauben werden. Hier spannt sich der Bogen von dem kleinen Jüngerkreis damals hin zu den Millionen und Abermillionen, die bis Jesus Christus wiederkommt, zum Glauben an Jesus Christus finden werden. Das heißt, Jesus Christus hat damals schon für den ersten Menschen, der unter der Predigt von Petrus an Pfingsten zum Glauben gekommen, gedacht, genauso wie für den letzten, der einmal zum Glauben kommen wird, wann immer Jesus Christus auf diese Erde kommen wird. Merkt ihr, wie weit umspannend dieses Fürbittegebet Jesu Christi ist? Manch einer hat mich schon mal gefragt, wo komme ich eigentlich bei Jesus ganz konkret vor? Habt ihr euch diese Frage auch schon mal gestellt? Wo finde ich mich ganz konkret in der Bibel? Genau an dieser Stelle. Jesus Christus hat damals schon für dich und für mich gebetet, weil er wusste, dass wir zum Glauben an Jesus Christus kommen werden. Ich bete für alle, die durch die Worte von mir hören und an mich glauben werden. Hier bist du schon damals und ich auch gemeint gewesen. Also wenn du dich mal wieder fragst oder dich jemand fragt, ein Kind Gottes, wo komme ich eigentlich bei Jesus in der Bibel vor, dann nenn ihm diese Stelle. Da bist du damals schon vorgekommen. Und jetzt der zweite Vers hier. Das Wort Gottes berichtet uns, Jesus Christus, der verherrlichte Sohn Gottes, ist unser Fürsprecher und Fürbitter. Das heißt, wir müssen hier oben zur Rechten noch Jesus Christus malen. Als den Erhöhten. Er sitzt zur Rechten Gottes, Jesus Christus. Und er ist dort, sagt Johannes, unser Fürsprecher, unser Fürbitter vor dem, der auf dem Thron sitzt. Vor Gott, dem Vater, dem Allerheiligsten und dem Allmächtigen. Und jetzt möchte ich uns einladen in einen ganz kleinen Exkurs, bevor wir dann zu Nummer 5 kommen. Der ganz kleine Exkurs hat mit dem Hohepriester zu tun, weil es hier beschrieben wird, dass Jesus Christus unser Hohepriester ist, der zu Rechten Gottes sitzt und uns vertritt. Wie war das denn mit dem Hohen Priester im Alten Testament? Und dazu ein ganz kleiner Exkurs. Der Hohepriester im Alten Testament, da gab es genaue Kleidervorschriften. Also man würde sagen, heute ein Dresscode. Der konnte nicht einfach so in seinen Jeans und in seiner Jogginghose oder seinem Schlabberlook in den Tempel gehen. Da gab es einen ganz strikten Dresscode. Und das war auch gut so für den priesterlichen Dienst. Und der war gefüllt und erfüllt mit voller Symbolik und geistlicher Deutung. Ich möchte nur zwei herausgreifen, die jetzt unseren Fürbittedienst hier unterstreichen. Das erste, der hohe Priester hatte das alttestamentliche Volk auf den Schultern zu tragen. Und da gab es also zwei Onyxsteine, einer links und rechts auf seiner Schulter. Und auf diesen Steinen, auf jeden Stein, waren 6 Namen eingraviert. Israel, 12 Stämme, das heißt auf jedem Schulterblatt, auf jedem Stein waren 6 Namen, 6 Stämme eingetragen. Also von Ruben bis hin zu Dan, Manasse und Juda bis hin zum jüngsten Benjamin. Das heißt, der hohe Priester trug das alttestamentliche Volk auf seinen Schultern, wenn er in die Gegenwart Gottes ging und dort seinen priesterlichen Fürbittedienst getan hatte. Er trägt auch die Sorgen und Nöte des Volkes oder des Stammes Dan, des Stammes Benjamin, des Stammes Ruben auf seinen Schultern und vor Gott hin. Welch ein eindrückliches Bild, nicht der Fürbitte. Aber es gibt noch eine zweite Besonderheit, wie gesagt, bei dem Dresscode des hohen Priesters. Er hat nicht nur die Gemeinde auf den Schultern getragen, sondern auch auf dem Herzen getragen. Der hohe Priester musste eine Brusttasche tragen und diese Brusttasche hatte etwas Besonderes. Ihr könnt sie vorne andeutungsweise sehen. Da waren 12 Edelsteine eingenäht, eingewebt. Wieder ein Bild für die 12 Stämme. 2. Mose 28, 29 lesen wir, so soll Aaron, Aaron war der erste hohe Priester, so soll Aaron, also der erste hohe Priester, die Namen der Söhne Israels in der Brusttasche auf seinem Herzen tragen, wenn er in das Heiligtum geht und seinen Fürbittedienst vor Gott tut. Der hohe Priester hat also sein Volk auch auf dem Herzen getragen. Und er hat auch die Sorgen und Nöte des Stammes Dans, Benjamin, Manasse, bis hin zum jüngsten Benjamin, auf seinem Herzen getragen und Gott hingehalten. Ich finde auch ein sehr aussagekräftiges Bild für die Fürbitte. Und jetzt noch zum Schluss, um diesen Exkurs abzuschließen, möchte ich euch fragen, wozu sollte der hohe Priester diese Steine mit den 12 Stämmen tragen? Und dann gibt Gott selbst die Antwort und die wird uns überraschen, sofern wir sie noch nicht kennen. Gott sagt, trag sie auf den Schultern, trag sie auf dem Herzen. Nicht nur, dass du deinen priesterlichen Dienst besser tun kannst und sie auf dem Herzen, auf den Schultern hast, sondern Gott sagt, so werde ich immer an mein Volk erinnert. 2. Mose 28, Vers 29. Ihr Lieben, Gott will an dich und an mich erinnert werden. Jetzt könntet ihr sagen, leidet Gott im Laufe der Jahrtausende an Demenz? Gab es schon Alzheimer im Himmel? Oder ist Gott einfach nur vergesslich geworden? Nein. Weil Gott uns liebt, will er an uns erinnert werden. Geht es uns nicht auch so? Ich werde gerne erinnert an Menschen, die mir wichtig sind und die ich liebe oder mit denen ich eine Lebensstrecke hatte. Es hat mich interessiert, wie es meinem Studienkollege ging, nachdem wir uns aus den Augen verloren haben. Und wie es ihm jetzt am Krankenbett ging. Es hat mich interessiert. Und es hat mich gefreut, dass er in Erinnerung wurde daran. Gestern Nachmittag, meine Frau hat alle ihre Cousins und Cousins eingeladen. Wie das so ist, da war eine Beerdigung vom Onkel vor einem Jahr und dann haben sich die Cousins, so ein paar getroffen und gesagt, Menschenskinder, wir müssen uns eigentlich auch mal wieder treffen. Und dann haben sich manche nach 30 Jahren gestern zum ersten Mal wieder bei uns im Hof getroffen. Ich war am Anfang nicht so begeistert, ich kenne die ganzen Cousins und Cousinen ja nicht. Und da waren 50 Cousins und Cousinen bei uns im Hof. Und da war ein Austausch, ein Bilderaustausch und Erzählen und Machen und Tun. Und die haben sich gegenseitig Dinge in Erinnerung gerufen. Weißt du noch damals, als wir da Urlaub gemacht haben miteinander am See und dein Vater hat immer und so und so. Und es war so eine schöne Atmosphäre dann. Warum? Weil man sich in Erinnerung gerufen hat einander und die Geschichten in Erinnerung gerufen hat. Und warum sind die Cousins gekommen, die Cousinen? Weil sie gemerkt haben, durch den Tod des Onkels, man, das Leben kann schnell vorbei sein. Wir sind eigenes Fleisch und Blut, lass uns mal wieder Kontakt miteinander aufnehmen. Nicht? Und Gott möchte eben auch in Erinnerung immer wieder uns haben oder sich an uns erinnern. Und merkt ihr die Bedeutung der Fürbitte, wie die hier jetzt heraussticht? Andere auf den Schultern zu Gott tragen, das ist Fürbitte. Andere auf dem Herzen haben und sie vor Gott tragen, das ist Fürbitte. Andere wie die Freunde, die ihren kranken Freund das Dach abgedeckt haben und Jesus ihn zu Füßen gelegt haben, das ist Fürbitte. Oder andere einfach nur Gott in Erinnerung rufen, auch das ist schon Fürbitte. Herr, du kennst doch auch den und den, bitte kümmere dich um ihn. Das ist ein einfaches, schlichtes Fürbittegebet. Über den Thron Gottes kann das hier große Auswirkungen haben. Merken wir diese Bedeutung der Fürbitte an dieser Stelle. Und jetzt kommen wir zu der 5. Und die 5. wirkungsvoller Fürbitter sind die Jünger Jesu. Und dann sagt Jesus zu den Jüngern, Lukas 11, ab Vers 5. Stellt euch vor, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht geht er zu ihm, klopft an die Tür und bittet ihn, leih mir doch bitte 3 Brote. Ich habe unerwartet Besuch bekommen und nichts ist im Haus, was ich ihm anbieten könnte. Würde der Freund dann von drinnen antworten, stör mich nicht, ich habe die Tür schon abgeschlossen und mich schlafen gelegt. Außerdem könnten die Kinder in meinem Bett aufwachen. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Doch bestimmt nicht. Das eine ist sicher. Selbst wenn er schon nicht aufstehen und dem Mann etwas geben will, weil er sein Freund ist, so wird er schließlich doch aus seinem Bett steigen und ihm alles Nötige geben. Warum? Weil der andere so unverschämt ist und ihm einfach keine Ruhe lässt. Das ist Fürbitte, ihr Lieben. Dem anderen keine Ruhe lassen. Gott keine Ruhe lassen. Abraham hat unverschämt gebetet. Hiermit unterstreicht Jesus unauslöschlich, wie bedeutsam Fürbitte ist. Und er will uns dafür gewinnen und seine Jünger dazu ermutigen. Und jetzt kommen wir zu dem Brennpunkt, weil Jesus dieses Gleichnis mit einem Satz abschließt, den viele von uns kennen. Ich habe ihn etwas verändert, damit die Bedeutung wirklich heraussticht, um was es da geht und worum es nicht geht. Jesus sagt dann, bittet für andere und Gott wird euch geben. Sucht für andere und ihr werdet finden. Klopft an für andere und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet für andere, der bekommt. Wer sucht für andere, der findet. Und wer anklopft für andere, dem wird geöffnet. Ihr merkt, dass ich hier was in Klammer gesetzt habe. Der Herr möge es mir verzeihen mit seinem inspirierten Wort. Aber nur damit es deutlich wird an dieser Stelle. Das Bitten, das Suchen, das Anklopfen, da geht es nicht um mich, es geht nicht um meine Nöte, es geht nicht um meine Sorgen. Aber ich habe manchmal den Eindruck, wir verstehen diesen Vers so. Wenn ich bitte, dann empfange ich. Wenn ich suche, dann bekomme ich. Wenn ich anklopfe, dann tut sich was für mich auf. Darum geht's hier nicht, meine Lieben. Es geht um Fürbitte. Ich suche für den anderen. Ich bete für den anderen. Ich klopfe an um des anderen Willen. Darum geht es. Oder es auf den Punkt zu bringen. Einer, der nicht hat, das ist der Gastgeber hier in diesem Gleichnis. Der bittet für einen anderen, der auch nicht hat. Nämlich ist der Gast oder der Freund. Bei einem, der genügend hat. In dem Fall hier der Nachbar oder übertragen natürlich Gott selbst. Einer, der nicht hat, bittet für einen, der nicht hat, bei dem, der genügend hat. Bei Gott selbst. Das ist Fürbitte. Das ist das, was Jesus Christus uns ans Herz legt zur Fürbitte. Intensive, nicht nachlassende Fürbitte. Jetzt habt ihr vielleicht öfters mal euch gefragt, weil ich gesagt habe, dass Gott Fürbitter sucht. Das habe ich immer wieder mal so einfließen lassen. Woran kann man festmachen, dass Gott wirklich Fürbitter sucht? Braucht Gott überhaupt unsere Fürbitte? Gott sucht Fürbitter. Er sucht dich und mich als Fürbitter. Woran kann man das festmachen? Schaut mal mit dem nächsten Bild, schon im Alten Testament bei Hesekiel. Im ganzen Volk suchte, sagt Gott, im ganzen Volk suchte ich nach jemandem, der in die Bresche springen und die Mauer um das Land wieder aufbauen würde, damit ich es nicht zerstören muss, aber ich fand niemanden. Gott sucht Menschen, die in die Bresche springen. Gott sucht Menschen, die Mauern aufbauen zum Schutz, zur Geborgenheit. Und wenn wir das jetzt mal geistlich übertragen, was ist denn Fürbitte? Fürbitte ist, dass ich in die Bresche springe für den anderen, dem es nicht gut geht und der Gottes Hilfe bräuchte. Fürbitte ist, dass ich auch für den anderen vielleicht durch meine Gebete eine Schutzmauer vor geistlichen Angriffen oder Depressionen oder sonstigen Dingen biete, dass die Pfeile des Durcheinanderbringers nicht in seinen Lebensgarten kommen, möchte ich mal so sagen. Dass Gott ihn schützt. Wenn du eine ganz einfache Formel willst, der Fürbitte, dann ist es einfach die, Herr, segne und schütze den anderen. Diese zwei Dinge. Segnen heißt, ich stelle mich in die Bresche und bitte dich, dass du ihm was Segensreiches gibst. Das ist Segen. Und Herr, schütze den anderen. Bau eine Mauer um ihn herum, damit es ihm nicht noch schlechter geht und dass er die Situation dann nicht unter die Räder gerät. Auch geistlich nicht unter die Räder gerät. Herr, segne und schütze den anderen. Das ist das einfachste, kompakteste Fürbittegebet. Gott sucht Fürbitter. Und ihr Lieben, wenn es an Fürbitter mangelt, dann fehlen Brückenbauer, geistlich gesehen. Dann fehlen Mauerbauer, geistlich gesehen. Und schaut, wie deprimierend es ist, dass Gott sagt, ich fand niemanden zur Zeit Hesekiels. Ich fand niemand in meinem Volk, der da bereit gewesen wäre. Aber andersrum gesagt, wie groß muss die Freude Gottes sein und die Bereitschaft Gott dann zum Segensreichen geben, wenn er Fürbitter findet? Und ich lese sie euch nochmal auf zum Schluss hier. Abraham. In ihm hat Gott einen Fürbitter gefunden, der für andere in die Bresche gesprungen ist, nicht wahr? Gut, Herr, von 50 runter auf 10, aber er ist in die Bresche gesprungen für die anderen. In Mose hat Gott einen Fürbitter gefunden, der für das Volk Gottes eine Schutzmauer erbeten hat. Herr, vergib ihnen. Schenk ihnen weiteres Leben. In Gott hat Paulus einen Fürbitter gefunden, der von Herzen wirklich für das Volk gerungen hat. Und natürlich in Jesus Christus hat Gott der Vater immer, immer noch, jeden Tag weiterhin einen Fürsprecher. Und wir auch. Er ist der Hohepriester. So, und jetzt in dir und in mir sucht Gott ein Herz der Fürbitte. Ein Herz der Fürbitte. Das Abenteuer Fürbitte neu miteinander zu wagen. Bitte Gott für andere und er wird euch geben. Und so schließt sich der Kreis wieder und dann kommen wir zurück zu unserem Zitat, wenn du es nochmal zeigen möchtest. Fürbitte ist Fernwirkung über den Thron Gottes in das Leben anderer Menschen hinein. Jetzt könnte man an dieser Stelle ein Ausrufezeichen setzen, wenn es nicht noch dieses Feld gäbe, und gebt mir dafür noch 2-3 Minuten, nämlich, dass nicht alle Fürbitte, die über den Thron Gottes geht, hier automatisch eine Antwort, eine Frucht oder einen Erfolg bringt, nicht? Also wer wirklich im Fürbittedienst steht, der erlebt auch, dass es hier anders, manchmal nicht so läuft, so einfach. Gott, ich bete für und hier passiert etwas. Es ist wie eine Wolke. Es ist wie eine Wolke, die um Gott herum ist und wo wir einfach nicht wissen, Herr, was ist hier los? Ich bete, Fürbitte. Ich bete schon jahrelang für eine Person, die mir wirklich am Herzen liegt, aber sie sagt zu mir, ich glaube an Gott, aber Jesus Christus bedeutet mir nichts. Und ich finde das so traurig. Warum? Weil mein Leben sich so radikal positiv verändert hat, dass ich Jesus Christus kennengelernt durfte. Und ich bin mir da gewiss, wenn diese Person Jesus Christus kennenlernt, dann geht es ja genauso wie mir. Warum fruchtet da meine Fürbitte nicht an dieser Stelle? Über die Pfingstferien war unsere kleine Tochter krank, Enkelin krank, die Milena, die ist jetzt 7 Jahre alt. Ist natürlich keine schöne Sache, wenn man in den Ferien, erste Klasse, wenn man da krank wird, aber es war jetzt auch nicht so dramatisch, okay? Aber sie hat mit einer folgenden Aussage überrascht und ich darf sie mitbringen. Sie hat zu der Oma, also zu meiner Frau gesagt, Oma, ich habe heute zu Jesus gebetet, dass er mich gesund macht. Ich will keine Medizin nehmen und ich will auch nicht zum Arzt. Das war ihre Beweggründe, warum sie Jesus gebeten hat, mach dir doch gesund. Und dann hat sie gesagt, und ich weiß, Jesus geht damit jetzt zu Gott und sagt es ihm. Ja, ich habe, also als meine Frau mir das erzählt hat, habe ich ganz große Ohren gekriegt. Ich habe theologisch mit ihr noch nie drüber geredet, was Jesus Christus hier oben tut als Fürsprecher. Ich habe mit 7 Jahren schon was kapiert, was andere noch gar nicht so verstanden haben, manchmal. Ich habe es Jesus gesagt und der bringt es jetzt zu Gott. Und dann hat meine Frau sie gefragt, und was hat Gott gesagt? Und jetzt pass auf, was sie gesagt hat. Ich schreibe es euch hier hin. Sie hat gesagt, noch nichts. Gott überlegt noch. Ist es nicht klasse? Gut, ich sehe es ein bisschen durch die Blume meiner Enkelin, das ist meine Enkelin, aber ich finde den Satz trotzdem gut. Gott überlegt noch. Und damit damit baue ich meinen Schluss für diese Predigt auf. Ja, Gott überlegt noch, ob deine Bitte wirklich gut ist. Als leibliche Väter und Mutter wissen wir, dass wir manche Bitten überprüfen müssen, ob sie wirklich gut sind. Auch für die Geschwister, wenn und so weiter. Der Vater im Himmel überlegt noch, ob deine Bitte gut ist. Der Vater im Himmel überlegt noch, ob der Zeitpunkt richtig ist. Aber vielleicht auch als Allmächtiger überlegt er, weil er den Durchblick hat und den Überblick hat, überlegt er noch, ob das der richtige Zeitpunkt ist, den du jetzt denkst, in der Fürbitte angegeben zu haben. Der Heilige, der auf dem Thron sitzt, überlegt noch, ob deine Bitte wirklich von den Motiven her so gut ist. So ganz laut und rein sind wir ja oft auch nicht in unseren Fürbitteanliegen. Manchmal hat man auch einen ganz egozentrischen Hintergedanken noch. Wir natürlich nicht, sind immer die anderen. Aber der Heilige überlegt vielleicht, ob er diese Antwort zurückhält, weil erst noch in unserer Motivlage sich was ändern sollte. Gott überlegt noch, ob er dir vielleicht nicht oder dem anderen was Besseres geben möchte als Vater im Himmel, der auf dem Thron sitzt. Oder der Allmächtige überlegt noch, ob er den Plan für den anderen vielleicht doch noch ändern möchte. Fürbitte ändert manchmal den Plan Gottes im Leben anderer Menschen. Und da gibt es aber auch natürlich noch den Rest an Fragen, wo wir nicht mehr klarkommen. Gott, wie überlegst du da? Und da müssen wir es wie Hiob halten, nicht? Wo Gott sagt, wo warst du, als ich die Erde gegründet habe? Wir haben keinen Einblick in den Ratschluss Gottes. Das ist manchmal so wie eine Wolke, wo wir nicht durchsehen. Und das müssen wir einfach akzeptieren. Das ist manchmal nicht einfach, das ist manchmal schwer durchzubuchstabieren. Aber das müssen wir einfach akzeptieren. Wir kriegen durch Fürbitte Gott nicht in den Griff, ihr Lieben. Wer meint, durch Fürbitte Gott in den Griff zu kriegen, der wird erleben, wie Gott sich dem Ganzen entzieht. Gott wird sich dem Ganzen entziehen. Aber Gott überlegt noch, zeigt auch, dass Fürbitte kein verzichtbarer Luxus ist in unserem Gemeindeleben oder unserem Gebetsleben, sondern wesentlich in unser Gebetsleben und Gemeindeleben hineingehört. Wir können Gottes Arm bewegen, das Leben anderer dadurch segensreich machen. Sind wir dazu neu bereit? Der Herr sucht Fürbitter und die Frage ist, ob wir dazu bereit sind. Ich möchte einige Beispiele nennen, wo das möglich sein könnte. In den Kleingruppen, wo wir zu Hause sind miteinander oder Projektgruppen oder Zweierschaften. Vielleicht macht es da auch und ich hoffe, dass ihr es tut. Aber mal eine Idee, Fürbitte wichteln. Das kann man im Sommer machen, im Frühjahr, in der Urlaubszeit. Muss man nicht warten, bis die Adventszeit kommt mit dem Wichteln. Fürbitte wichteln. Jeder schreibt einfach eine Fürbitte auf einen Zettel. Man tut es in einem Korb, man zieht gegenseitig und dann betet man. Tut man Fürbitte für das, was auf diesem Zettel steht. Wir haben mittwochs in diesem Gebetszelt jeden Mittwochabend Fürbitter. Ihr könnt dazukommen, ganz neu Fürbitter zu werden, dort hinten mittwochs 19.30 Uhr im Gebetszelt. Ihr könnt Fürbitter werden nach dem Gottesdienst hier im Team, für andere einfach da zu sein, das Anliegen zu hören, vor den Gottesthron zu bringen und Fürbitte zu tun. Ich freue mich über Jimmy und diese Gebetsinitiative Jetzt Mutter, die beten für ihre Kinder, für die Schulen. Ihr könnt da dazukommen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Vielleicht habt ihr noch bessere Ideen, Fürbitterideen. Dann lasst sie uns wissen oder noch besser, setzt sie einfach um. So wie Jimmy und Christel das heute Morgen so berichtet haben. Ja, also Gott segne sein Wort an euch Richtung Fürbitte. Und jetzt möchte ich einfach Raum geben, wie ich es anfangs schon gesagt habe, wenn vielleicht der eine oder andere sagen möchte, oh ja, da fühle ich mich von Gott angesprochen. Und dann möchte ich euch ganz kurz was weitergeben, was ich als Fürbitter erlebt habe. Oder was ich erlebt habe als jemanden, dem Fürbitte geschenkt wurde. Ich möchte dazu einfach Raum geben. Nikolai steht da mit dem Mikrofon. Findet einfach Mut, wenn Gott euch das aufs Herz gelegt hat. Er wird euch die rechten Worte dazu schenken. Dankeschön. Amen.